Einweisung in die Schriften des Jan Hus in der Ausführung von 1784. Ich habe es schon in der Ankündigung dieser vermischten Schriften des Magisters Johannes Hus von Husinex gesagt, dass ich nicht glaubte, die Verbreitung seiner Arbeiten könnte bei rechtschaffenen Lesern irgendein Unheil oder Ärgernis stiften. Und ich muss aufrichtig gestehen, dass ich diesen meinen Glauben, den ich bereits durch die erwähnte Ankündigung deutlich genug zu vernehmen gab, auch noch bei der wirklichen Bekanntmachung der gegenwärtigen Version im Herzen trage. Besonders da ich mich unmöglich überzeugen kann, dass darin etwas Heilloses, etwas Sittenverkehrtes oder Boshaftes enthalten sei, wie denn das wahrscheinlich nur jene vermuten, die das Original wohl nicht einmal gesehen, geschweige da gelesen, geprüft, auf die Kapelle der Vernunft und Religion gelegt haben. »Dem sei, wie ihm wolle«, munkelt darüber vielleicht dieser oder jener. »Genug daran, man scheut das Original, man will es durchaus nicht kennen, nicht lesen.« »Und eben deswegen solltest du dich auch hüten, dasselbe zu vervielfältigen, dem ganzen Publikum in die Hände zu spielen.« »Denn, was dir selbst unschädlich dünkt, untadelhaft und gut scheint, das ist darum noch keineswegs für das gemeine Volk.« »Hus' Werke haben bisher an der Kette gelegen, und du vertiefst sie.« Hus' Ketzereien sind bekanntlich so groß gewesen, dass sie ihn sogar auf den Scheiterhaufen brachten. Und du, Freund des Evangeliums, du ziehst sie hervor. Hus' Meinungen und Sätze hatten für alle frommen Ohren so viel Skandalöses, dass man wirklich recht löblich daran verfuhr, wenn man sie allen guten Christen aus den Augen praktizierte. Und du Liebhaber des christlichen Friedens, der heiligen Seelenruhe, des Himmelreiches in uns, du stellst sie wieder samt und sonders ans Licht. Sprich, Mensch, der du dieses tust, wie willst du deine Verwegenheit rechtfertigen? Siehe da, wir bedürfen der Milch, und du gibst uns eine so starke Speise, dass sie gewiss die wenigsten aus uns verdauen werden. Wir wollen geschont und überhaupt gar nicht gern rasch angegriffen sein. Und du packst uns doch so männlich, du schlägst uns so gewaltig danieder. Das Rohe der Schreibart, dessen sich dein Ketzer alle Augenblicke schuldig macht, und dass du selbst in der Übersetzung nicht im geringsten milderst, erschüttert unser Gebein, dringt bis ins innerste Mark und zerknirscht sogar unsere Nieren. Nein, das kannst du unmöglich vertreten, das kannst du nicht entschuldigen. So ungefähr sprechen die Eiferer, denen meine Übersetzung am ärgsten verhasst ist, und ich bin bereit, alle ihre Klagen, alle ihre Einwürfe zu beantworten. Weil ich doch meiner Sache so gut als gewiss bin, zumal da ich ihnen zeigen kann, dass es gar nicht nötig sei, meinen Glauben ihrem grinselhaften Gekriedel, meine Unternehmung ihrem unnützen Grillen und Mucken aufzuopfern. Die sie den Gelsen gleich wie bekannt gegen alles anfliegen lassen, was ihren Vorurteilen, ihren alten wahnvollen Einbildungen in den Weg kommt. Es ist wahr, man scheut das Original, das ich so treu als möglich kopiert habe. Aber ich sehe keine Ursache vorhanden, aus welcher man sich mit Recht auch nur halb und halb vor demselben fürchten sollte. Man hält unter der Sonne viele Tiere für giftig, die doch den zuverlässigsten Naturforschern zufolge nichts weniger als giftig sind. Warum soll ich mich denn also hüten, die Exemplare eines Schriftstellers zu vervielfältigen, der mich durchgängig viel mehr erbaut als geärgert hat? Ja, dich, denkt vielleicht dieser und jener. Du kannst mitunter wohl auch Bücher lesen, die nicht jeder aus dem gemeinen Volke vertragen kann. Überhaupt gebe ich das zu. Allein ich habe zugleich sehr gute Gründe zu hoffen, dass dieses sicher nicht der Fall mit Hus' Schriften sein wird. Wiewohl ich nicht leugnen darf, dass viele Stücke darunter den Geistlichen ziemliche Tarantelstiche versetzen werden. Etliche Gründe, aus denen ich ganz besonders darauf rechne, scheinen sich meines Erachtens vorzüglich aus dem Folgenden zu ergeben. Erstens. Die Beweise, deren sich Hus bedient, sind in all seinen Schriften meistens nur biblisch, das heißt, sie ruhen auf Texten, die wir willig annehmen, und auf Stellen der Kirchenväter, die diese Texte kommentiert haben. Zweitens. Sein Ton ist allemal sehr simpel und populär, seine Vorstellungsart fasslich und für die Menge. Drittens. Wenn er auf sogenannte heikle Materien verfällt, durch die man da Gefahr läuft, mit seinen eigenen Worten anzustoßen, so lässt er dann gemeiniglich entweder nur das göttliche Wort selbst oder doch wenigstens die alleransehnlichsten Ausleger dieses Wortes sprechen. Zumal da er seine Widersacher am liebsten bloß mit solchen Waffen bekämpft, die sie ihm ohne Frevel nicht aus den Händen winden dürfen. Viertens. Seine Zitationen, seine Parallelstellen und Fragmente haben niemals die Absicht, mit viel Lektüre und Gelehrsamkeit zu prunken, sondern sie werden jederzeit nur mitgenommen, um die Sätze darzutun, die er seinen Lesern recht an die Seele legen, die er ihnen recht tief einprägen will. Fünftens. Er gibt sich, soweit ich ihn kenne, nirgends mit eitelunartigen Machtsprüchen, nirgends mit eigensinnigen und hartnäckigen Behauptungen ab, sondern seine ungeheuchelte Demut ist so groß, seine christliche Bescheidenheit so eingezogen und geschmeidig, dass er sich an unzähligen Stellen nur das Genügliche, es scheint erlaubt, wo er doch ganz füglich sagen könnte, es ist. Sechstens. Sein Gewissen gehört eigentlich eher zu den Zärtlichen als zu den Freien. Und man muss ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass seine Zuversicht, sein Vertrauen auf sich selbst, nicht einmal den mindesten Vorwurf der Ausgelassenheit verdiene. Siebtens. Er unterwirft sich aus Blödigkeit auch dann, wenn seine Urteile gar keinen Zweifel mehr gestatten der Entscheidung der Heiligen Kirche. Und indem er die erkannte Wahrheit redlich niederschreibt, so lässt er sich die Schonung der Schwachen doch nicht minder der Gestalt angelegen sein, dass man ihn gewiss völlig getrost lesen und hören darf. Achtens. Der rohe, hier und da nicht allzu fein polierte Ausdruck, den wir in seinen Schriften antreffen, ist aufrichtig genommen keine Sünde, die man ihm insbesondere, das ist, als etwas Persönliches imputieren kann. Außer man wollte wider alle Hoffnung so unbillig sein, die Ruhigkeit seines ganzen Zeitalters auf seine Rechnung allein zu schreiben. Dieses alles samt und sonders erwogen, was riskiert man wohl, wenn man diesen ehrlichen Ketzer dem lesenden Publikum preisgibt? Die gute Sache kann dabei unmöglich verlieren. Und verlieren allenfalls die Missbräuche dabei wohl uns. Ich wenigstens wünsche nichts sehnlicher, als diesen alten Sauerteig, der die ganze Masse des reinen Mehls versäuert, bis auf das letzte Überbleibsel, bis auf das letzte Stümpfchen ausfegen zu können. Ich sage daher, nur nicht blöde getan bei dem Gerichte, das ich dem deutschen Leser hier auftische. Denn sind's meinetwegen auch nur wilde Ranken, von denen ich ihm meine Koloquinten vorpflücke, so tut's dabei doch nicht Not, mit jenem Prophetenknaben von Gilgal ängstlich auszurufen. Mann Gottes, der Tod ist in deinem Topfe. Zumal, da ich diese Kolloquinten schon selbst so zubereitet gefunden habe, dass sie jedermann gewiss ganz gemütlich zu Leibe nehmen wird. Freilich wird dieser und jener da reinzetern.
Gott bewahre, ihr sollt das nicht anrühren, ihr sollt's nicht verkosten, nicht einmal betasten.
Aber sei du versichert, deutscher Leser, das Zetergeschrei darüber kommt von solchen Leuten her, die bloß den Schein der Weisheit, bloß eine selbstgewählte Geistlichkeit haben, wie Paulus spricht. Aber ich stehe dir gut dafür. Du kannst diesmal auf ihren Lärm ohne Gefahr Verzicht tun. Ich weiß zwar, dass Husswerke bisher an der Kette gelegen haben. Aber ich weiß auch, dass mancher treuer Haushund nicht selten zeitlebens an der Kette liegen muss, obschon er niemals einen ehrlichen daherschreitenden Mann, sondern nur die leichtfertigen Buben anfiel, welche mit Steinen nach ihm warfen. Ich weiß ferner, dass man Huss verschiedene Ketzereien zumute, verschiedene böse Lehren zur Last lege. Aber ich weiß ebenso gut, dass ihm selbst viele erzkatholische Schriftsteller diese Lehren nicht beweisen, viele rechtschaffene Männer, unter denen Reuko oben ansteht, ihn deswegen schon hinlänglich gerettet und gegen alle Einwürfe seiner undiskreten Widersacher verteidigt haben. Ich weiß endlich, dass einige seiner Meinungen und Sätze gewiss fromme Ohren beleidigen, gewisse reizbare Herzen, die vorzüglich zum Empfinden geneigt sind, gar greulich skandalisieren. Aber ich weiß auch zugleich, dass ihre Beleidigung viel mehr genommen als gegeben wird und dass sich der Vernünftige über ihre Skandalisierungen umso zuversichtlicher wegzusetzen hat. Je weniger sich ziemt, dass man sich danach der Schwachheit der Kleinen richte, wo man Wirkungen im Großen zu veranlassen bemüht ist. Zudem sind die gewissen frommen Ohren und Herzen gewöhnlich auch sehr unbeschnitten, und es kann also nicht schaden, wenn man sie ein wenig zustutze. Ich bin ein Freund des Evangeliums, ein Liebhaber des christlichen Friedens, der Seelenruhe, des Himmelreiches in uns. Aber ich habe nebenher auch gelernt, dass der christliche Frieden nicht gegeben werde, wie ihn die Welt gibt, dass das Himmelreich nicht in äußerlichen Zeichen komme, nicht in Komplimenten und Schmeicheleien bestehe, welche nach der Schrift meistens nur von falschen Propheten gemacht werden. Und ich kann bei dem allen dem unchristlichen Gedanken unmöglich beipflichten, dass man jeden Menschen, der nicht ausdrücklich glauben kann, was die katholische Kirche glaubt, also gleich dem Teufel überliefern müsse, anerwogen ihn zum Beispiel das Konzilium zu Kostnitz dem Teufel überliefert hat. Ich leugne weiter nicht, dass leider noch sehr viele Menschen der Milch und des Krantes bedürfen, dass viele noch nicht gehörig verdauen können. Was ordentliche Menschen ohne alle darauf folgende Indigestion zum Mund eingehen lassen. Aber ich habe mir auch aus den Briefen des auserwählten Heidenlehrers den Grundsatz abgezogen, dass man sich bestreben müsse, die Sinne der Menschen zu üben, ihre Verdauungskraft an alles zu gewöhnen, ihre kindischen Begriffe zu vervollkommnen, die Hülle von ihrem Gesichte zu schaffen, die Schuppen des Unverstandes von ihren Augen zu reißen, ihren Magen durch etwas Wein zu stärken. »Ich soll die schwachen Geister schonen«, sagt Luther, »sofern das ohne Gefahr meiner Seele geschehen kann. Wo nicht, so soll ich meiner Seele raten. Es ärgere sich daran die ganze oder die halbe Welt.« Ich denke, den Reinen ist alles rein, aber den Unreinen ist beides unrein, ihr Sinn und Gewissen. Wer also nur gestreichelt und nicht rasch angegriffen werden will, der hebe sich weg von mir, der komme nicht in Huss Rat. Denn er packt männlich, er wirft gewaltig danieder. Und ich habe als Übersetzer kein Recht gehabt, seine Ruhigkeit zu mildern, seine nicht allzu fein polierten Ausdrücke zu schleifen. Weil ich glaubte, die Kopie müsste dem Original so ähnlich gemacht werden, als es nur immer in meinen Kräften stand. Der Leser kann kecklich annehmen, dass ich das Ganze viel schöner, viel zierlicher und moderner hätte geben können, wenn ich nicht immer mit dem festen Vorsatz an mein Werk gegangen wäre, eine treue, eine genaue, ja sogar eine wörtlich pünktliche Übersetzung zu liefern. Und daraus wird man sich denn die antiken Sinte malens, die unmodischen Anerwogens, daraus wird man sich überhaupt alle alten Bindewörter und Wendungen, alle besonderen Wortfügungen und Digressionen erklären. Welche vielleicht hier und da noch manchen Schöngeist frappieren oder pikieren könnten, wiewohl ich nicht fürchte, dass sich daran diejenigen stoßen werden, die da wissen, zu welcher Zeit Huss geschrieben habe. Und denen vermutlich mit einer Übersetzung im süßen Siegwartstone sehr schlecht gedient worden wäre. Anfänglich war ich entschlossen, verschiedene Stellen des Textes durch eine Note zu beleuchten. Allein einige kluge Männer, denen ich davon sagte, merkten zu meinem Besten an, dass ich dabei Gefahr liefe, in große Wespennester zu stoßen, und deswegen unterließ ich auch mein Vorhaben. Da ich aber nun doch einsehe, dass die meisten Leser dieser Übersetzung wenigstens den Wunsch äußern dürften, man möchte ihnen bei dieser Gelegenheit dennoch einen allgemeinen Aufschluss über Huss Charakter und Schriften mitgeteilt haben, so kann ich nicht umhin, denselben hierinfalls nach Möglichkeit ein Genügen zu leisten, und ich schreibe zu dem Ende eine Stelle aus den Briefen eines reisenden Franzosen durch Deutschland ab, und ich schmeichle mir, dass sie damit zufrieden sein werden. Feurer und einige andere Geschichtsschreiber, heißt es im ersten Teile dieses Briefes auf Seite 570, haben den berühmten Jan Hus und seine Lehre sehr verkannt. Sie setzen bei diesem Reformator einen sehr eingeschränkten Verstand voraus und meinen, seine Absicht wäre nicht weiter gegangen, als nur um dem Volke den Genuss des Kelches beim Abendmahl und allenfalls den Geistlichen auch Weiber zu verschaffen. Allein wir können dagegen nach seinen Werken versichern, dass er auf das Erste nicht eher dann zu Kostnitz verfiel, nachdem ihm nämlich Jakobel in Prag dazu Anlass gab, und dass er das Zweite nie in seinem Leben betrieben habe. Sie belieben, fährt der angeführte Reisende fort, Sie belieben, ihr Gespött mit ihm zu treiben, dass er das unbegreifliche Sakrament nur noch unbegreiflicher habe machen wollen und dass er nicht die geringste Ahnung gehabt habe, wie sehr der Menschenverstand durch solche Mysterien aufgebracht werde. Sie sprechen ihm daher den philosophischen Geist seines Lehrmeisters, des Wycliffs und seiner Nachfolger, nämlich des Luthers, Zwinglis und Calvins ab. Ich hatte ehedem den nämlichen Begriff von diesem Manne. Allein seitdem ich seine und seiner Anhängerschriften studiere, seitdem habe ich eine größere Meinung von ihm gefasst. Ich suchte in der Bibliothek zu Wien alle Urkunden auf, die auf seine interessante Geschichte Bezug haben. Bei Menken fand ich eine Erklärung der Hussiten an den Reichstag zu Nürnberg in einem Deutsch, das ich erst verstehen konnte, als ich es 6 bis 7 Mal durchgelesen und auch bei verschiedenen bekannten Erläuterungen darüber gesammelt hatte. Diese merkwürdige Erklärung der Hussiten, die aber damals schon viel weiter ging, als Huss gegangen war, enthält das ganze Lehrgebäude derselben. Sie greifen darin die römische Hierarchie mit ihren Ablässen, mit dem Fegefeuer, dem Fasten, dem ganzen Mönchswesen und allen Attributen und Modifikationen an. Und man sieht daraus offenbar, dass sie nur einen Schritt hinter Calvin zurück waren. Die Sprache dieser Erklärung hat den Ton der Entschlossenheit, der inneren Überzeugung und der gesunden Vernunft. Nur fällt sie nach der Art der damaligen Zeiten, so wie bei Luther manchmal ins Grobe und Pöbelhafte. Gewiss hatten die nachfolgenden Reformatoren nichts vor Huss voraus, als etwa den Vorteil, dass durch den seit Huss-Zeiten in Aufnahme gekommenen Bücherdruck die Wissenschaften sich dem Volke mehr mitgeteilt hatten und durch diese Hilfsmittel ihre Lehre sich schneller ausbreiten konnte. Huss Lehre hingegen verlor sich in den Kriegen, die eine Folge seines Todes waren. Sie musste durch die Barbarei, welche sich auf einmal wieder über Böhmen daherzog und wo das Volk keine tüchtigen Lehrer mehr, sondern nur wütende Anführer zum Blutvergießen hatte, notwendig verunstaltet werden. Aber ich fand doch noch Spuren genug, dass Huss ungeachtet seines Starrsinns und seiner Verwegenheit, sollte man nicht lieber sagen, ungeachtet seiner Beständigkeit, seiner festen Überzeugung, ein aufgeklärter und philosophischer Kopf war, der freilich auch etwas von den unausgefeilten Gepräge seines Zeitalters trug. Bis hierher der reisende Franzose. Und nun, deutscher Leser, nimm hin das Büchlein und verschlinge es. Und bittert es dir auch anfänglich in deinem Leibe, so kannst du doch hoffen, dass es sich nach und nach sogar in Honig auflösen werde.